HR Info. Hessen.
Ich bin Marco Schleicher. So kompliziert war es wohl noch nie in Hessens Kommunen. Am vergangenen Sonntag sind zumal in den Großstädten vielerorts die regierenden Koalitionen abgewählt worden. Und es ist überhaupt nicht klar, wie es jetzt weitergeht angesichts des bunten Parteienspektrums in den Kommunalparlamenten. Wer mit wem, was geht gar nicht und kommt es überhaupt zu stabilen Mehrheiten? Das haben unsere hr-Info-Reporter am Beispiel von Kassel, Offenbach, Frankfurt und Darmstadt auszuloten versucht.
Ich bin Katja Metz in Kassel. Mit Rot-Grün ist Schluss hier in Kassel. Zusammen haben sie knapp 14% Minus gemacht vergangenen Sonntag. Damit bekommen beide Parteien keine Mehrheit mehr zusammen in der neuen Stadtverordnetenversammlung. Die Sozialdemokraten bleiben allerdings stärkste Fraktion und loten jetzt aus, mit wem koaliert werden könnte. Wird es eine Ampel mit Grünen und FDP? Die FDP hat Gesprächsbereitschaft signalisiert, will aber kein Stützrad für Rot-Grün sein. Oder läuft es womöglich auf eine große Koalition mit der CDU hin? Hinaus. Die Gespräche laufen.
Ich bin Wolfgang Hetfleisch in Offenbach. Die Suche nach einer Regierungsmehrheit im Stadtparlament wird hier schwierig werden. Die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern kommt nur noch auf 30 der 71 Mandate. Weil die Sozialdemokraten die CDU als stärkste Kraft abgelöst haben, fällt ihnen zunächst die Aufgabe zu, nach einer tragfähigen Mehrheit zu suchen. Am Samstag werden erste Gespräche geführt. Diskutiert werden in Offenbach vor allem zwei Konstellationen. Ein Viererbündnis aus den bisherigen Koalitionspartnern plus FDP und eine Dreiparteienregierung aus SPD, CDU und Freien Wählern. Mit beiden Varianten käme man in der Stadtverordnetenversammlung auf eine Mehrheit von 2 Stimmen.
Ich bin Stefan Willert in Darmstadt. Die bisherigen Koalitionspartner in Darmstadt, Grüne und CDU, wollen weiter zusammenarbeiten, auch wenn ihnen jetzt 2 Sitze fehlen zur Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Die Grünen unter Oberbürgermeister Partsch fühlen sich in ihrem Kurs bestätigt. Durch fast 30% Zustimmung bei der Wahl in keiner hessischen Großstadt hat eine Partei ein besseres Ergebnis erzielt. Und die CDU ist zweitstärkste Fraktion. Es gibt im neuen Darmstädter Stadtparlament gar keine Alternative zu Grün-Schwarz. Die anderen 8 Fraktionen sind viel zu klein. Und einige haben bereits Unterstützung für Grün-Schwarz signalisiert.
Ich bin Frank Angermund in Frankfurt. Die Regierungsbildung im Römer ist schwierig, da Schwarz-Grün sehr viele Stimmen und damit nach 10 Jahren die Mehrheit verloren hat. Die SPD hat dagegen etwas zugewinnen können und liegt knapp hinter der CDU als zweitstärkste Kraft. Deshalb werden CDU und SPD koalieren müssen. Beide Parteien haben aber jeweils nur 22 Sitze in der neuen Stadtverordnetenversammlung. Das reicht nicht für ein Zweierbündnis. Es wird ein Partner gesucht. Und zur Auswahl stehen die Grünen und die FDP. Zurzeit finden erste Gespräche statt, um die Ausgangslage zu analysieren. Erst dann wird es Sondierungsgespräche geben. Problem: Bisherige politische Gegner müssen einen Konsens finden. Beim Thema bezahlbarer Wohnraum gibt es beispielsweise sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wie sich die neue Frankfurter Stadtregierung zusammensetzen wird, einen Trend sollte es bis zu den Osterferien geben.
Und nicht nur in den Kommunen ist die Kommunalwahl eine knappe Woche danach noch Thema. Auch im Landtag in Wiesbaden wird darüber noch diskutiert. Vor allem hat hier das starke Abschneiden der AfD für Furore gesorgt. Das Entsetzen darüber ist über alle Parteigrenzen hinweg groß. Vergangene Woche hat zum ersten Mal das Plenum darüber diskutiert, welche Lehren man aus den Ergebnissen vom Sonntag ziehen kann. Und da brachen die Gräben zwischen Regierung und Opposition ganz schnell wieder auf.
Schon bei der Ursachenforschung für die Ergebnisse vom Sonntag gehen die Meinungen bei der Debatte auseinander. CDU, Grüne und SPD sehen die Gründe für ihr schlechtes Abschneiden nicht in Hessen, sondern größtenteils in Berlin. Die ständigen Streitereien in der Großen Koalition zur Flüchtlingspolitik hätten die kommunalen Wahlkampfthemen total überlagert. Janine Wissler von der Linken geht noch einen Schritt weiter. Sie kritisiert, Schuld am AfD-Aufschwung seien Unionspolitiker wie Seehofer, Wilsch und Steinbach.
Horst Seehofer war es, der gesagt hat vor geraumer Zeit, Zitat, wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren bis zur letzten Patrone. Das ist sprachlich nicht ganz so weit weg von Petris Äußerung an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen.
Die FDP nimmt dagegen bei der Debatte eine Sonderstellung ein. Ihr Fraktionschef Florian Rentsch findet, die schwarz-grüne Regierungspolitik in Hessen habe beim Kreuzchensetzen sehr wohl eine Rolle gespielt.
Ihre Politik in der Schulpolitik, im Bereich der Flüchtlingspolitik oder auch im Bereich der Windkraftpolitik hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass Sie auch abgestraft worden sind. Machen Sie sich heute hier nicht so einfach.
Doch wie den AfD-Geist jetzt wieder zurück in die Büchse bekommen, formuliert ein Grünen-Politiker. Einig sind sich alle Fraktionen darin, die AfD-Politiker ab jetzt jetzt ordentlich in die Mangel zu nehmen.
Ich glaube, dass wir jetzt anfangen müssen, alle Demokraten in den Kommunalparlamenten diese Partei an allen Punkten zu stellen und sie inhaltlich frontal zu nehmen, weil da haben sie überhaupt nichts anzubieten, aber auch gar nichts anzubieten, meine Damen und Herren.
Sagt Grünen-Politiker Jürgen Frömmrich. Die Sozialdemokraten fordern dagegen mehr schwarz-grünes Engagement im Schulbereich. SPD-Innenexpertin Nancy Faeser.
Weil wir sehr frühzeitig anfangen müssen, die Kinder stark zu machen, sie nicht empfänglich für Rechtsextremisten zu machen, sie zu stärken in ihrer Wertschätzung.
CDU-Innenminister Peter Beuth sieht im Kampf gegen rechts dagegen aktuell keinen Nachholbedarf. Da investiere die Landesregierung in diesem Jahr schon knapp 4 Millionen Euro.
Damit werden zum Beispiel gefördert unser Beratungsnetzwerk Hessen. Rote Linie, Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg. Wir haben eine Opferberatungsstelle. Wir sorgen mit dem Aussteigerprogramm Icarus dafür, dass junge Menschen, die den Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene erreichen wollen, dass sie eine entsprechende Ansprache erfahren.
Unser Korrespondent Nikolaus Buschlüter über die Kommunalwahl und welche Diskussionen sie im Hessischen Landtag ausgelöst hat. Sie hören HR Info und die Sendung Hessen. Auf kommunaler Ebene gibt es nach der Kommunalwahl eine ganz andere Diskussion. Die AfD in Bad Homburg, sie überlegt jetzt, juristisch gegen das Kommunalwahlrecht vorzugehen. Der Grund: Die Partei hatte bei der Wahl am vergangenen Sonntag eigentlich mehr Mandate geholt, aber sie hatte zu wenige Kandidaten auf der Liste. Frank Angermund hat sich schlau gemacht und weiß, wie das überhaupt so kommen konnte.
Am Wahlabend gab es in Bad Homburg wie in allen hessischen Städten ein Trendergebnis. Die AfD hatte Sonntagabend demnach 9,6% geholt. Am nächsten Morgen waren dann aus den 9,6% aber 6,1% geworden. Der Grund: Dem Wahlamt in Bad Homburg waren Programmierfehler unterlaufen. Das hat der Pressesprecher der Stadt eingeräumt. In Bad Homburg hat das Parlament 49 Sitze, also hat jeder Wähler auch 49 Stimmen. Und wenn ein Wähler ein Listenkreuz macht, dann kann es für jeden Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben, maximal in Bad Homburg aber 49 für die Liste. Und der Wahlcomputer dort hat bei einem Listenkreuz bei der AfD der Partei die maximale Stimmenzahl von 49 angenommen. Aber die Partei hatte nur 10 Kandidaten auf der Liste und somit maximal 30 Stimmen. Und durch den Programmierfehler war es am Abend zu einem höheren Trendergebnis gekommen, das am nächsten Tag auf den aktuellen Stand gebracht werden musste.
Und jetzt ist es wohl so, dass die AfD überlegt, das hessische Kommunalwahlrecht überprüfen zu lassen.
Ja, die AfD in Bad Homburg ist der Meinung, dass der Wählerwille nicht richtig berücksichtigt wurde. Laut Trendergebnis hätte die Partei 5 bis 6 Abgeordnete in die Stadtverordnetenversammlung entsandt. Jetzt sind es nur noch 3. Allerdings geht es laut dem AfD-Spitzenkandidaten Peter Münch nicht darum, das Ergebnis anzuzweifeln, sondern die gesetzliche Regelung.
Da fragt man sich natürlich, ob die AfD überhaupt eine Chance hat, dass sich an dem Gesetz etwas ändert. Frank Angermund hat recherchiert.
Ja, die AfD prüft gerade noch, ob es sich überhaupt lohnt, den Rechtsweg zu beschreiten. Sie sieht zwar Chancen, wagt aber auch keine wirkliche Prognose. Laut dem Rechtswissenschaftler Professor Georg Hermes von der Goethe-Uni in Frankfurt hat die AfD überhaupt keine Chance. Er sagt, es stehe ganz klar im Kommunalwahlgesetz, dass wenn eine Partei weniger Kandidaten auf der Liste stehen hat als die maximale Stimmenzahl bei einem Listenkreuz, dann verfallen die Stimmen, die übrig bleiben. Er sagt, das habe die AfD auch gewusst. Sie hätte mehr Kandidaten aufstellen müssen. Und für den Bad Homburger Wähler bedeutet dies, dass er, wenn er ein Listenkreuz bei der AfD gemacht hat, noch 19 Stimmen zur Verfügung hatte und diese auf andere Kandidaten anderer Parteien hätte verteilen können.
Von Juristen, da kennt man ja den Spruch, ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung. Man könnte also auch auf die Idee kommen, dass die AfD selbst schuld ist an dem Dilemma. Unser Reporter dazu.
Ja, sie hätte mehr Kandidaten aufstellen müssen. Also ja, muss man sagen. Die AfD argumentiert in diesem Punkt allerdings politisch und nicht mehr juristisch. Spitzenkandidat Münch sagt, dass die Partei 17 potenzielle Kandidaten hatte. Aber dann hätten die Proteste linker Gruppierungen gegen die AfD begonnen. Das hätte einige Kandidaten abgeschreckt. Und Geschäftsleute, die für die AfD kandidieren wollten, hätten befürchtet, dass sie durch ihre Kandidatur weniger Aufträge bekommen und seien deshalb nicht angetreten. Aber solche Probleme haben auch Politiker anderer Parteien und diese Argumentation wird vor Gericht wohl nicht viel bringen.
Frank Angermund hat sich auch schlau gemacht, wo genau die AfD überhaupt Rechtsmittel einlegen kann.
Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder sie beantragt ein Wahlprüfungsverfahren. Damit würde sie aber die aktuelle Wahl und ihre Richtigkeit checken lassen. Das ist aber nicht ihr Ziel. Deshalb müsste sie den Staatsgerichtshof anrufen. Das ist die 2. Möglichkeit. Aber die AfD will erst prüfen, ob sie überhaupt eine Chance hat. Und sie will dann überprüfen, wie überhaupt der Rechtsweg aussieht, den sie dann einhalten muss.
Die AfD ist in Hessen von ihrem eigenen Erfolg überrollt worden. Die Partei kann nicht alle Mandate besetzen, die sie bei der Kommunalwahl gewonnen hat, weil zu wenige Kandidaten auf den Listen standen. Frank Angermund hatte diese Informationen für uns.
HR Info, Hessen.
Es ist für uns alle heute selbstverständlich, das Internet. Und es wird immer schneller. Und darüber freut sich nicht nur der private Nutzer, es ist auch für Unternehmen im Wettbewerb extrem wichtig. Hessen belegt im Bundesvergleich keinen Spitzenplatz. Die Landesregierung möchte daran etwas ändern und hat diese Woche im Landtag eine digitale Strategie für die nächsten Jahre vorgelegt. Was es damit auf sich hat und was die Opposition dazu sagt, das schildert unser Landtagskorrespondent Christopher Plass.
In Bayern hatten sie die Modernisierung des Landes unter dem Motto Laptop und Lederhose vorangetrieben. Darüber machte sich Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen so seine Gedanken.
Wie könnte das auf Hessisch heißen? Bytes and Bamble, Handy und Handcase, Apps und Appler. Ich finde, wir können uns die Stabreime sparen.
Aber Al-Wazir fand doch auch sein Motto für die von ihm angestrebte bessere Digitalisierung des Landes. Fast gebetsmühlenartig gab er sie im Landtag zum Besten.
Intelligent, vernetzt. Für alle.
Das ist die Perspektive der Landesregierung in ihrer digitalen Strategie. Schnelles Internet mit einer Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit soll Ende 2018 in ganz Hessen verfügbar sein. Al-Wazir weiß durchaus, dass es damit nicht getan ist. Bis 2020 könnten 2/3 der Haushalte schon 400 Mbit haben, so seine Hoffnung. Denn die Digitalisierung sei die 4. industrielle Revolution. Die Produktion in Unternehmen, die Energieversorgung, der Dienstleistungsverkehr, nichts sei mehr ohne schnelles Internet denkbar. Der Grüne warnte auch durchaus vor Risiken, beispielsweise beim Datenschutz. Aber
die Digitalisierung findet statt, ob mit uns oder ohne uns. Etwas besser machen können wir nur, wenn wir mitgestalten, wenn wir die Digitalisierung weder dämonisieren noch idealisieren, sondern sie realistisch betrachten und danach handeln.
Hessen bringe viele Voraussetzungen mit, zum Beispiel gute Wissenschaftsstandorte. In Darmstadt entstehe eines von bundesweit 5 Zentren, die kleine und mittlere Unternehmen rund um digitale Technologien beraten sollen. Diesen Unternehmen werde ein Digitalisierungscheck angeboten. Außerdem soll schnelles Internet an Schulen gefördert werden. Ab sofort könnten Schulträger Förderung von Glasfaseranschlüssen beantragen, so Al-Wazir.
Wir werden in einigen Jahren weit über 500 Millionen Euro in den Ausbau gesteckt haben, an Beratungsleistungen, Darlehen und erstmals auch direkten Zuschüssen im Umfang von rund 70 Millionen Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die SPD begrüßte die Strategie im Grundsatz. Sie sei aber wenig ambitioniert, so der Fraktionsexperte Tobias Eckert. Al-Wazir komme mit seinen Ideen oft zu spät.
Sie kündigen an oder haben jetzt eben erklärt, Sie haben gestern die Schulträger angeschrieben und gesagt, oho, Breitbandausbau, schneller Zugang für die Schulen am Netz ist wichtig. Ja, Glückwunsch. Fahren Sie mal in den Main-Kinzig-Kreis, da hat das der Landrat schon längst erledigt, da haben alle Schulen das.
Die Landesregierung müsse mehr Geld in die Hand nehmen, so die Forderung der SPD und auch der linken Fraktionschefin Janine Wissler. Sie wies darauf hin, dass private Unternehmen oft nur in wirtschaftlich interessanten Ballungszentren investieren wollten. Das reiche aber nicht für den ländlichen Raum, so Wissler.
Schnelles Internet gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Es ist existenziell und deswegen muss auch die öffentliche Hand dafür verantwortlich sein. Nur als Anmerkung, ich glaube, hätte man es dem Markt überlassen, flächendeckend in Deutschland für ein Telefonnetz zu sorgen, dann hätten wir an einigen Stellen vermutlich immer noch kein Telefon.
In dieser Frage waren Linke und FDP nicht weit voneinander entfernt. Auch der liberale Jürgen Lenders forderte mehr Investitionen, gerade im ländlichen Raum. Nur so könnten Standorte dort gesichert oder verbessert werden.
In Hessen Schulen wird herumgeschoben. In der gymnasialen Oberstufe und an den Grundschulen werden Lehrerstellen gestrichen, die stattdessen für Inklusion, Ganztagsangebote oder den Unterricht von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden. Die Landesregierung hält das für vertretbar und verweist auf sinkende Schülerzahlen. Die Opposition dagegen spricht von einem Bildungsabbau. Letzte Woche hat sich der Hessische Landtag mit dem Thema auseinandergesetzt und unser landespolitischer Korrespondent Dirk Wagner hat zugehört und beweist, bei der Bildungspolitik geht es im Parlament gerne mal hoch her.
Sie haben gesagt.
Meine Damen und Herren.
Sie haben.
Augenblick, Frau Wister, ich muss die Schulklasse erst zur Ruhe bringen.
Landtagspräsident Norbert Kartmann musste dieses Mal öfter als sonst für Ordnung sorgen. Mit der Schulklasse meinte er übrigens nicht die Abgeordneten, obwohl es von denen jede Menge Zwischenrufe gab, sondern die vielen Schüler und Lehrer auf der Besuchertribüne. Die hörten dann, wie Janine Wissler von der Linksfraktion CDU und Grüne deutlich anging.
Mir scheint, dass Sie die Lage nicht ganz verstanden haben, weil hier kämpft nicht jeder für seine eigene Schule, sondern alle gemeinsam kämpfen gegen die Kürzungen der Landesregierung. Das ist die Situation. Und das Absolute.
absolut perfide ist, dass Sie versuchen, Schülerinnen und Schüler verschiedene Schulen gegeneinander auszuspielen. Das ist das Perfide, was Sie hier machen.
Gemeint waren damit die Verschiebungen von Lehrern im Schulsystem. Seit dem laufenden Schuljahr fallen vor allem in den gymnasialen Oberstufen Stellen weg, die dafür etwa an Ganztagsschulen verlegt werden, für mehr Inklusion oder auch für Sprachunterricht für Flüchtlingskinder. Wolfgang Greilich von der FDP stimmte mit ein in die Kritik. Auch er ist gegen das Hin- und Herschieben.
Wir brauchen zusätzliche Lehrer an unseren Schulen, um Inklusion, Nachmittagsbetreuung und Intensivklassen erfolgreich stemmen zu können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber das gilt auch und gerade für Grundschulen und Gymnasien, die Sie zum Steinbruch in der Bildungspolitik gemacht haben.
Kultusminister Alexander Lorz von der CDU dagegen rechnete vor, in Hessen seien seit 1999 pausenlos neue Lehrerstellen geschaffen worden.
Und das, obwohl die Zahlen der Schülerinnen und Schüler seither ebenso permanent zurückgegangen sind. Und auch in dieser Legislatur haben wir von Anfang an erklärt, dass wir alle Stellen für Lehrerinnen und Lehrer im System lassen, trotz weiter zurückgegangener Schülerzahlen. Und im Dezember mit dem Haushalt 2016 haben wir noch einmal 800 neue Stellen draufgesetzt.
CDU und Grüne rechneten vor, dass die Auswirkungen der Lehrerverschiebungen häufig nur minimal seien. In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe sei die Kursgröße deswegen im Schnitt noch nicht mal um einen Schüler gestiegen. Christoph Degen von der SPD überzeugte das nicht.
Würde die Landesregierung mehr an Schulen gehen, als mit Zahlen zu jonglieren, wüssten Sie das auch. Diese Landesregierung hat den Bezug doch zur schulischen Realität verloren, meine Damen und Herren. Sie agiert kalt, unempathisch und rein statistisch.
Obwohl zwischendurch beide Seiten ordentlich geholzt haben und alte Gräben in der Bildungspolitik sichtbar wurden, ließ Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner auch Kompromissbereitschaft erkennen, zumal es längst Proteste etwa von der Landesschülervertretung und von Eltern gegeben hat.
Wir reagieren darauf, wir schauen uns das an jeder Schule an und wir werden auch Veränderungen vornehmen und wir werden auch auf diese Kritik reagieren, meine Damen und Herren.
Der Kultusminister wandte sich dann noch an die Schüler auf der Tribüne und mit einem Versprechen an die Abiturienten in Hessen, die jetzt mit ihren Prüfungen losgelegt haben.
Auch ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger werden in Zukunft ohne Probleme ein gutes Abitur machen können. Die Versorgung dafür ist gewährleistet.
Daran wird den Minister die Opposition im Landtag wahrscheinlich auch in Zukunft wieder erinnern.
Sie hören HR Info und die Sendung Hessen. Hunderte Islamisten aus Deutschland sind nach Syrien und in Irak ausgereist, um die Terrormiliz IS zu unterstützen. Und die Islamisten nehmen es offenbar ganz genau mit der Bürokratie und erfassen jeden Neuankömmling mit Personalbögen. So zeigen es aktuelle Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Sie haben die Personalakten in die Hände bekommen, weil es beim IS offenbar ein Datenleck gab. Auch deutsche Ermittler sind jetzt an den Daten dran. H-Info-Reporter Wolfgang Hetfleisch, der hat sich die Rechercheergebnisse genauer angeschaut und ich habe ihn gefragt, ob nach seiner Einschätzung den Journalisten und dem BKA da ein ganz großer Coup gelungen ist.
Das müsste man im ersten Moment mal so bejahen, aber es hängt natürlich letztlich davon ab, sind die Dokumente auch echt? Nun haben sich diese Leute sowohl beim Bundeskriminalamt als auch bei NDR, WDR und Süddeutscher die Sachen natürlich genau angeguckt. Also man kann zum Beispiel sehen, da gibt es eine Angabe, wen soll man benachrichtigen, wenn derjenige stirbt und da werden dann Telefonnummern angegeben. All das konnten die checken und aus all dem geht natürlich ziemlich eindeutig hervor, dass man es wirklich mit authentischen Dokumenten des IS zu tun hat. Und wenn dem dann tatsächlich so ist, dann ist der Wert dieser Akten eigentlich schwer zu überschätzen. Man kann ja Syrien-Heimkehrer dann ganz konkret festnageln und sagen, ihr seid Mitglieder im IS gewesen.
Die Freiwilligen haben diesen IS-Leuten bei der Einreise insgesamt 22 Fragen beantwortet. Was waren da noch für Beispiele dabei? Was mussten die von sich preisgeben?
Also zunächst mal ist es im Grunde wie bei jeder Firma oder sowas. Also da werden Namen, Anschrift, Geburtsdatum und solche Sachen angegeben. Aber es gibt auch wirklich sehr bizarre Fragen. Also es gibt zum Beispiel die Frage danach, ob man denn lieber Kämpfer sein möchte oder Selbstmordattentäter. Und es gibt zum Beispiel dann auch noch die Frage, wie man denn das eigene Niveau der Gehorsamkeit einschätzt. Also da hat man schon ungefähr eine Vorstellung, welche Qualitäten da offensichtlich verlangt werden.
Werden die Unterlagen den jeweiligen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt?
Also soweit es das BKA betrifft, wird das so sein. Die sagen das nicht explizit nochmal so. Ich habe mit Wiesbaden telefoniert, bestätigen aber im Grunde das, was sie gesagt haben. Man kenne diese Personalbögen und sie könnten sowohl für die Einleitung eines Strafverfahrens als auch für bereits laufende Verfahren verwendet werden. Dritter und natürlich genauso wichtiger Verwendungszweck dort ist die Gefahrenabwehr.
Kommen wir mal zu dieser Einleitung von Strafverfahren zur Justiz. In den ersten Medienberichten ist auch von einem IS-Rekruten die Rede, der sich vor dem Frankfurter Landgericht verantworten muss. Hat das jetzt unmittelbare Folgen?
Also zunächst mal hat das Frankfurter Landgericht bestätigt, dass eine Anklage gegen diesen Mann besteht, wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und zusätzlich wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie dieses Material in so einen Prozess einfließen kann. Entweder bedienen sich Staatsanwaltschaft und Gericht sozusagen bei den vorliegenden Polizeidaten. Es ist ja so, dass das BKA, auch das sagen sie nicht ausdrücklich, aber das ist letztendlich so, dass das BKA das Material auch den Landespolizeibehörden zur Verfügung stellt und darüber könnten dann auch Gerichte und Staatsanwaltschaften Zugriff haben. Der zweite Weg, so einfach das klingt, aber auch das ist natürlich jederzeit möglich. Da hat vielleicht eine Staatsanwältin, ein Staatsanwalt was in der Zeitung gelesen, meldet sich beim BKA und sagt, habt ihr da vielleicht was für uns?
Um es jetzt nochmal ganz klar zu kriegen, man schätzt ja, dass rund 260 Deutsche aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt sind, die sich da mutmaßlich dem IS angeschlossen hatten. Werden diese Personalakten, von denen wir da jetzt reden, großen Einfluss auf Verfahren gegen solche Rückkehrer haben?
Also ich bin kein Jurist, aber trotzdem würde ich nach allem, was ich jetzt gesehen habe und nach allem, was ich von Leuten gehört habe, das mit einem klaren Ja beantworten. Wenn so eine IS-Akte vorliegt und es gibt dann keine ernsthaften Zweifel mehr, dass das Ding auch echt ist, dann kann derjenige ja eigentlich gar nicht mehr behaupten, er habe mit dem IS nichts zu tun gehabt, denn es steht ja quasi explizit drin, eben sogar drin, ob er denn vielleicht lieber kämpfen oder sich in die Luft sprengen möchte. Also da werden die Leute dann vor Gericht sicherlich nicht mehr damit durchkommen zu sagen, mit denen habe ich gar nichts zu tun gehabt.
HR Info, Hessen.
Boretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Fans der Frankfurter grünen Soße haben es natürlich sofort erkannt, dass ich hier die Zusammensetzung dieser Delikatesse aufzähle. Praktischerweise kann man die Kräuter in vielen Supermärkten schon als bunt zusammengefasst für die grüne Soße kaufen. Kalt serviert ist das ein echter Frühlingsklassiker. Und nicht nur Liebhaber glauben, es ist höchste Zeit, diese Delikatesse vor Fälschern und Panschern zu schützen.
Die viele Arbeit hat sich gelohnt. Rainer Schecker kann sich glücklich schätzen. Die EU hat etwas getan für ihn und seine Kollegen. Das Brüsseler Europaviertel dürfte er inzwischen genauso gut kennen wie Oberrat. Der Frankfurter Stadtteil gilt als Hochburg der grünen Soße. Denn nach Brüssel musste er vorher, um den Beamten zu erklären, warum die grüne Soße geschützt werden muss.
Vor allem alles auf Englisch. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr Englisch gesprochen und es hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Die Geschmacksnerven haben entschieden und die Pimpinelle. Diese Kräuterart findet sich kaum außerhalb von Frankfurt. Schon allein dieses Gewächs rechtfertigte die geografisch geschützte Angabe, auch wenn die Brüsseler Beamten erstmal keine Ahnung hatten.
Die hatten einen Begriff davon, dass es Frankfurter grüne Soße heißt, aber was da wirklich ist, die kennen das nur von Bildern her.
Also brachte Gärtnermeister Schecker eine der berühmten Kräuterrollen mit.
Dass die Leute es mal sehen, dass sie es mal auspacken können mit dem Papier und habe auch fertige grüne Soße dabei gehabt, die habe ich denen auch zum Probieren dann mal mitgegeben.
Eine Mischung aus Boretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Sauerampfer, Schnittlauch und, nicht vergessen, Pimpinelle. Das Ganze mit Ei, Essig, Öl, mittelscharfem Senf, Sauerrahm, gewürfelten Zwiebeln, Salz und Pfeffer.
Und jetzt haben sie auch einen Eindruck davon, was das eigentlich für uns für ein Kulturgut auch mittlerweile geworden ist. Und die haben ja auch gesagt, also riechen tut's schon mal gut.
Ob zu Kartoffeln, Ei oder Ochsenbrust, die grüne Soße dürfte jetzt nochmal so gut schmecken. Wer glaubt, diese Spezialität nachahmen zu müssen, darf sie nicht mehr als grüne Soße verkaufen. Oder er wird vor Gericht gezerrt. Die Kräuter müssen in Frankfurt oder nahe der Stadtgrenze angebaut werden. Auch das Mischungsverhältnis der Kräuter ist festgelegt. Thomas Söder von der Fördergesellschaft des Hessischen Gartenbaus hat in Brüssel Lobbyarbeit für die grüne Soße geleistet. Eine harte Geduldsprobe.
Weil die gesamten Verfahren in den letzten Jahren alle sehr, sehr lange waren. 10 Jahre ist nicht unüblich bei sowas.
Bei der grünen Soße hat die EU bewiesen, dass es mit Brüsseler Beschlüssen auch schneller gehen kann. Für Peter Klingmann von der Marketingorganisation Gutes aus Hessen ein großer Erfolg.
Dass die Frankfurter grüne Soße aus 7 Kräutern besteht und nicht vielleicht nur aus 5 oder 3 oder aus 12. Oder aus irgendwelchen Dingen, die gar nicht reingehören.
Die grüne Soße jetzt also mit EU-Gütesiegel. Dazu passt der hessische Apfelwein und der hessische Handkäse. Die haben es auch schon.
Ein Beitrag von Andreas Meyer-Feist über die grüne Soße, die jetzt europaweit geschützt ist. Und das war die Sendung Hessen. Wenn Sie wollen, können Sie die nochmal nachhören. Das geht bei uns im Internet als Podcast auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Marco Schleicher.